Prozessmanagement. Für Managementsysteme aus meiner Sicht ein ziemlich interessantes Thema. Besonders im Vorfeld einer Digitalisierung. Im Zusammenhang mit systemischem Wissen, angewendetem systemischem Wissen und Teamentwicklung ist es noch spannender. Und genau deshalb freue ich mich sehr, Rainer Feldbrügge hier im Gespräch zu haben. Denn er verrät uns hier, wie man dieses systemische Wissen und Prozessmanagement zusammenbringt und dabei richtig was und richtig wen bewegt. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Feldbrügge. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, dass Sie meine Einladung zum Gespräch angenommen haben. Ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch, auf dieses Interview. Für mich ist es ja quasi ein Kennenlerngespräch. Also ganz wunderbar, dass wir hier heute miteinander sprechen können.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich ebenso, dass Sie mich eingeladen haben, Ihre Kontaktaufnahme, und ich die Gelegenheit habe, dass Ihre Zuhörer mich kennenlernen. Vielen Dank für diesen Kanal.
Herr Feldbrügge, ich kenne Sie ja jetzt nur über Ihr relativ neu erschienenes Buch, das mich irgendwie auch sofort gepackt hat. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ansonsten weiß ich eigentlich nur so ein paar Sachen, die ich aus Ihrem LinkedIn-Profil rausgelesen habe. Unsere Hörer wissen jetzt eigentlich noch gar nichts über Sie. Erzählen Sie uns doch mal kurz ein bisschen, wer ist Rainer Feldbrügge?
Ja, ich bin seit 12 Jahren Organisationsberater und meine Schwerpunkte in der Beratung sind Prozessmanagement und Führungsentwicklung und bin zum Prozessmanagement, ich weiß gar nicht mehr seit wann gekommen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da immer schon drin war. Ursprünglich habe ich mal Geschichtswissenschaft studiert und Wirtschaftswissenschaft. Und kam nach dem Studium, nach der Promotion irgendwie so in eine Marketingtätigkeit in einem Softwarehaus. Ich stellte fest, ich bin eigentlich zuständig für alles, wofür man lesen und schreiben können muss. Ah. Und also alles, was nicht Programmieren angeht. Und das hieß, man musste Kontakte zu den Kunden aufnehmen, also Vertrieb, Marketing, Messeauftritte organisieren, Kundentermine wahrnehmen, sehr viel mehr kam da so mehr rein. Training mit Kunden und hören, was die Kunden brauchen für die Software. Und das dann in Anforderungen fassen, wobei ich nie ein formales Anforderungsmanagement gelernt habe. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, das ist eigentlich, brauchen wir diese Arbeit, muss ich die Arbeitsprozesse meiner Kunden verstehen. Es waren Arztpraxen damals, Arztpraxen später, mobile Pflegedienste. Und da habe ich mich also immer damit beschäftigt, was brauchen eigentlich die Leute in ihrer täglichen Arbeit. Als ich später in einem Softwarehaus war, das Workflow-Management auf dem Firmenschild hatte, das war damals noch in der Lotus Notes-Umwelt, da merkte ich, dass dieses Verstehe den Prozess das eigentliche Thema war für mich. Und die haben mir auch die Gelegenheit gegeben, mich in dem Thema Prozessmanagement von Grund auf fortzubilden. Die haben mich zu Michael Emmer geschickt, dem damals sehr von den 90er Jahren sehr verbreiteten Guru des Process Reengineering. Das war schon für mich ein wahnsinniges Erlebnis, Michael Emmer damals war zu erleben. Und von dem Seminar habe ich jahrelang profitiert, dass ich verstanden habe, Prozesse zu verstehen, Prozesse zu designen. Ja, und das habe ich einige Jahre gemacht, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen oder gestolpert. Und was nicht so, also auf Dauer nicht so gut funktionierte, sodass ich dann noch einmal eine Schleife durch ein mittelständisches Unternehmen gedreht habe, wo ich für eben Prozessanalysen zuständig war und auch noch 40 Filialen des Unternehmens als Außendienst geleitet habe, später als Bereichsleiter Vertrieb den Südosten. So kam ich nach Bayern. Und als ich 2011 dann mit etwas besserer Vorbereitung wieder in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich eben diese Erfahrung Prozessmanagement im Sinne von analysiere die Prozesse hin auf eine neue Software und die Erfahrung aus der ersten Selbstständigkeit, wo ich viele Prozessanalysen im IT-Umfeld gemacht habe, im Rechenzentrumsumfeld, das dann zusammengeführt und gesagt, das müsste als Beratungsthema ziemlich weit tragen und habe das aber dann noch einmal unterstützt und mir eine regelrechte Beraterausbildung für die systemische Organisationsberatung dazu geholt, um zu verstehen, wie Organisationen Prozesse auch annehmen. Weil ich schon immer wieder das Gefühl hatte, das Thema Prozesse wird allgemein verstanden. Man kann also auf der rationalen Ebene sehr schnell zu Ergebnissen kommen, aber dass die Organisationen das auch in der Führung, im täglichen Doing umsetzen, das schien mir noch einmal eine komplett andere Ebene zu sein. Und zu dieser Ebene wollte ich noch Zugang finden. Habe diese Ausbildung gemacht bei Simon Weber & Friends und musste dann enttäuscht feststellen, dass das nicht dazu führt, dass mich die Unternehmen an diese tiefer liegende Ebene drangelassen haben. Also nach wie vor beauftragt, BPMN-Kurse zu machen, wo ich eigentlich, habe ich gedacht, das ist pure Oberfläche. Und meine Erfahrung war, es hat einfach noch einmal ein paar Jahre gedauert, bis ich das Mandat bekommen habe, tiefer zu fragen im Unternehmen und Themen anzusprechen, die auf die Umsetzung von Prozessen zeigen. Und das ist dann eben das Thema Führung, das mir vorher ja nicht zugänglich war. Meine Erfahrung ist, es braucht eine Vertrauensebene, um dahin zu kommen, dass das, was wir Prozessmanagement oder auch Managementsysteme ansehen, nicht nur pro forma an der Oberfläche eingeführt wird, sondern in der Muskelfaser des Unternehmens wirkt. Und jetzt bin ich 12 Jahre drin, habe das Gefühl, es gelingt. Also werde immer noch eingeladen für, schauen Sie mal auf unsere Prozesse. Aber ich merke, dass ich schon im ersten Gespräch die Einladung und auch die Erlaubnis bekomme, tiefer zu fragen. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung.
Oh, ja, das ist spannend. So ähnliche Erfahrungen mache ich auch. Wobei ja, also ich bin schwerpunktmäßig aus dem Bereich der Managementsysteme. Und da würde ich jetzt auch gleich die nächste Frage anschließen, weil ich versuche jetzt mal so die Perspektive unserer Zuhörerschaft einzunehmen. Auch der Beauftragten oder Fachkräfte im Unternehmen, die dann schwerpunktmäßig auch in Managementsystemen, im Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Arbeitssicherheit oder auch der Ebene darüber aktiv sind. Und in dieser Welt trifft man ja auch auf die unterschiedlichsten Kunden, die einen dann unterschiedlich weit reinlassen, so wie Sie es sagen. Und da stelle ich schon auch immer wieder fest, dass dieses Reinlassen auch ein Stück weit ganz bewusst ist. Also in der Welt ist es zum Beispiel so, dass es durchaus Unternehmen gibt, die ganz pragmatisch sagen, wir brauchen ein Zertifikat, mach mir ein Managementsystem, was zertifizierungsfähig ist. Ja. Und dann macht es dann auch der Geschäftsführung nichts aus, wenn es viele Prozesse auf dem Papier oder in der IT gibt, die einfach für den Zertifizierer aufgeschrieben werden, weil der das so haben will, weil bestimmte Themen halt beackert werden müssen, auch wenn sie für das Unternehmen nicht so interessant sind. Und da ist das einfach auch Managemententscheidung. Und ich habe aber das Gefühl, dass viele Unternehmen inzwischen begreifen, dass da eine ganze Menge Ressourcen verschwendet werden mit diesem Aufrechterhalten dieses Bildes nach außen, dieser Vorderbühne, wie man in der Organisationssoziologie auch so schön sagt. Und dass viele Themen, die in der ISO angesprochen sind, auch wirklich Sinn machen für die Unternehmensführung oder fürs Unternehmen. Und ich glaube, da haben wir dann auch ganz viele Schnittmengen, weil mein Klientel, meine Coaches sind oft dann mit dem Handwerkszeug Prozesse unterwegs. Und genau deshalb bin ich auch sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Bevor wir jetzt so tiefer eintauchen, würde ich gerne noch mal wissen, wie kommen denn Kunden auf Sie zu, mit was für Aufträgen? Sie haben es gerade schon erwähnt, da ging es um ein Business Process Management Training. Was kommen da so für Fragestellungen, für Anliegen, mit denen Kunden sich dann an Sie wenden?
Also viel ist das Prozessmanagement-Teams mit Frage nach Prozessmanagement-Training kommen und einerseits Methoden erlernen wollen, wie sie Prozesse aufnehmen, wie sie Prozessworkshops machen. Mhm. Manchmal auch, wie sie Prozesse modellieren, wobei ich so aus dem reinen Modelliertraining irgendwie raus bin. Also das habe ich in den letzten Jahren kaum noch gemacht.
Was ist denn das, reines Modelliertraining?
Also wenn die Leute kommen, dann können wir bei Ihnen ein BPMN-Training machen, also wo ich dann sozusagen die Modelliersprache vermittle, ja, und Modellierübungen mache. Mhm. Damit habe ich in den ersten Jahren hauptsächlich mein Geld verdient. Mhm. Und habe einfach, war aber für mich war das unbefriedigend, weil ich merkte, du hilfst nicht den Organisationen, ihre Prozesse zu verbessern, sondern du hilfst eigentlich nur irgendjemandem, ein formal korrektes Prozessmodell zu erstellen.
Viele meiner Kunden machen genau sowas, sie nehmen Prozesse auf, aber da ist für mich ja die wichtige Frage, wie genau machen sie das? Wird das zum Beispiel gemeinsam mit denen, die die Prozesse bearbeiten, die in den Prozessen arbeiten, gemacht und werden die richtigen Fragen gestellt, dann kann das ja auch ein Prozess sein, der nochmal ganz anders wirkt. Welche Arbeitsweise haben Sie im Kopf, wenn Sie da so ablehnend drauf reagieren nach der vielen Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Also erstmal möchte ich das nicht, dass es ablehnend verstanden wird, weil mir genügt es nicht. Mir genügt es nicht, nur formal korrekt modellieren zu können. Ja?
Okay.
Mhm. Und beziehungsweise, was heißt mir genügt es nicht? Also wenn es den Kunden genügt, soll es denen ja genügen. Mhm. Nur ich mache die Erfahrung, dass die Prozessmanager mit dieser Fertigkeit alleine nicht dahin kommen, dass Prozesse im Unternehmen ja gelebt werden. Im Sinne von tatsächlich im Alltag wahrgenommen und als Orientierung genutzt werden. Ich brauche, wenn ich dafür sorgen will, dass wir eine gute Dokumentation von Prozessen haben, die Menschen als Orientierung, als Leitfaden nutzen können, als Einarbeitungsleitfaden, die von den Führungskräften genutzt werden, um die Arbeit zu beobachten, um Abweichungen zu thematisieren etc. pp., da brauchen wir gut verständliche Prozessdarstellungen. Mhm. Tatsächlich habe ich mittlerweile gelernt, brauchen wir dafür keine formal korrekten BPMN-Modelle. Ob das am Ende der Syntax der BPMN korrekt entspricht, ist nicht entscheidend über den Erfolg.
Können Sie da mal ein kurzes Beispiel machen? Viele unserer Hörer sind ja in dieser Syntax gar nicht drin und kennen vielleicht auch dieses BPMN nicht. Was wäre da so ein Beispiel? Was schreiben die vor, was dann korrekt sein muss?
Wenn wir einen Prozess zeigen, der unterschiedliche Reaktionen haben kann auf das, was die Kunden, also ich erwarte eine Kundeninteraktion, beispielsweise ein Angebot gestellt, erwarte einen Auftrag. Oder erwarte, dass ich noch einmal das Angebot überarbeiten muss, weil der Kunde sagt, so nicht. Oder aber ich warte darauf, dass eben nichts passiert. Der Kunde reagiert nicht auf mein Angebot. Dann könnte ich in einem Prozessmodell das alles formal korrekt so darstellen, wie ich es gerade beschrieben habe. Es gibt unterschiedliche Reaktionen des Kunden. Ich kann unterschiedlich darauf reagieren. Ich kann ein Prozessmodell so erstellen, dass das Prozessmodell alle diese Varianten sauber darstellt. Mhm. Wenn ich dieses Prozessmodell jetzt allerdings nutze, um damit Menschen anzuleiten, im Prozess zu arbeiten, steht da viel zu viel drin. Und das komplexe Bild schreckt einfach ab, sich damit tiefer zu beschäftigen. Und die Leute wollen es dann gar nicht mehr lesen. Und ja, dann nützt es nichts. Mhm. Wenn ich es nutze, um den Ablauf mit einer Process Engine zu unterstützen und damit zu sorgen, dass der Prozess tatsächlich von der Software so unterstützt und gelebt wird und die Leute also innerhalb des Prozesses sich bewegen, dann brauche ich diese Konkretheit des Modells. Und dann muss ich zum Beispiel auch vorsehen, dass der Prozess unterbrochen werden kann. Dass es ein Storno gibt zum Beispiel. Mhm. Und damit so eine Maschine auf ein Storno reagieren kann, muss sie im Prozessmodell das Storno als Möglichkeit der Unterbrechung vorgesehen haben. Und das syntaktisch korrekt da reinzubauen mit einem unterbrechenden Ereignis ist möglich und hilft der Maschine. Das allerdings so darzustellen und in die Anleitungsdokumentation zu bringen, verwirrt die Leute mehr. Und da muss ich also jetzt wirklich genau unterscheiden, was ist der Zweck meiner Modellierung und ich erlebe häufig in BPMN-Kursen, dass die Modellierer einen ungeheuren Ehrgeiz entwickeln, es richtig zu machen. Mhm. Und wenn man das will, also wenn der Prozess tatsächlich syntaktisch korrekt sein soll, dann verlangt er eine Detailtiefe, weil ich dann auf unterschiedliche Szenarien auch reagieren muss. Und der Drang nach der syntaktischen Korrektheit verliert dann den menschlichen Leser aus dem Auge.
Und da möchte ich jetzt gerne noch mal kurz nachhaken, weil das ist ein Punkt, der sicherlich auch alle Managementsystemakteure sehr, sehr interessiert, denn die sind ja genau mit diesem Phänomen konfrontiert. Es gibt ganz viele definierte Prozesse und keiner akzeptiert sie, keiner lebt sie, ja. Keiner nimmt sie ernst. Und da, glaube ich, können wir jetzt noch ganz viel auch von Ihnen und Ihrer Erfahrung profitieren. Sie haben gerade in der Einleitung schon gesagt, dass dieses Übermaß an Detailheit die Menschen abschreckt. Sie gucken schon gar nicht mehr rein, weil es einfach viel zu komplex ist als Information. Das war so eine Sache, die ich wichtig finde, dass solche Dokumente, die im Arbeitsalltag helfen sollen, einen gewissen Grad an Übersichtlichkeit und Lesefreundlichkeit haben. Das ist so das eine, was ich daraus lerne. Ja. Und das andere, was Sie gesagt haben, ist, wenn ich das so detailliert aufschreibe, wie bei den verschiedenen Möglichkeiten, die da diese Kundenbeschwerde oder die Reklamationen angehen, was kann ich alles tun und alle Möglichkeiten jetzt auch beschreibe, dann setzen die Menschen, die danach arbeiten sollen, sich nicht mehr damit auseinander. Das finde ich nochmal eine weitere ganz wichtige Erkenntnis, dass wenn etwas im Detail aufgeschrieben ist, dann denken die Leute, okay, da muss ich jetzt auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich tue jetzt einfach nur noch, was aufgeschrieben ist.
Also es gibt verschiedene Folgen davon, die meines Erachtens nicht hilfreich sind. Also die eine Folge ist, ich schaue auf dieses Prozessmodell und habe im ersten Moment eine Abwehrreaktion, weil boah, das ist ja so viel, da steht so viel auf dem Blatt. Da muss ich ja anfangen zu denken, um das allein zu lesen. Mhm. Da erinnere ich mich wieder an das Seminar bei Michael Hammer, der gesagt hat, das allergrößte Lob, das ein Prozessmodellierer für sein Modell bekommen kann, ist die Frage, und dafür hat er jetzt so lange gebraucht. Also das Prozessmodell muss so einfach, das muss so einleuchtend sein, dass die Leute sofort sagen, jo, das ist es. Und wenn sie anfangen, darin sozusagen den Fehler zu suchen, dann habe ich noch nicht getroffen. Mhm. Und die Erkenntnis ist allerdings, dass ich, um ein solch frappierend einfaches, überzeugendes Modell Darstellung zu bekommen, enorm viel Arbeit reinstecke.
Okay, lassen Sie uns darauf mal eingehen. Was genau heißt denn das jetzt, so ein Michael Hammer entsprechendes Bild zu bekommen? Wie könnte man da sinnvoll vorgehen oder wie gehen Sie auch nach den vielen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, vor?
Ja, ich gehe vor, dass ich erstmal grundsätzlich wie auch in der Wertschöpfungsanalyse rückwärts modelliere. Mhm. Das heißt, ich modelliere nicht, ich erhebe rückwärts. Also ich stelle als erstes die Frage, was ist der Zustand aller Objekte, die wir bearbeiten? Also sei es ein Kundenauftrag, sei es ein Produkt, sei es ein reparierter Gegenstand oder was auch immer. Was kommt am Ende des Prozesses mhm. heraus? Und woran erkenne ich den Unterschied zwischen nachher und vorher? Also so wie wir es aus den schönen Werbebildern von vorher nachher kennen, jeder Mensch, der das ansieht, das Bild sieht, vorher, nachher, muss sagen, zwischen beiden ist ein Unterschied und dieser Unterschied macht für mich als Leser eine Bedeutung. Mhm. Und dann kann man natürlich schon mal die Frage stellen, was ist der Unterschied, den ich habe am Ende einer Bearbeitung irgendeines Antrages? Und stelle ich diese Frage in einem im Umfeld einer Verwaltung, dann kriege ich schon mal die Antwort, der Antrag wurde bearbeitet.
Ja.
Das heißt, das ist eine Inside-Out-Sicht, wir haben ihn bearbeitet und der Zustand, der erreicht ist, der Antrag ist bearbeitet. Und ich dann sage, aber was ist der relevante Unterschied? Also, der relevante Unterschied ist, dass derjenige, der einen Antrag gestellt hat, jetzt entweder eine Genehmigung oder eine Versagung bekommen hat. Entweder, ja. Und damit ist es für ihn, für den Menschen, der das wissen wollte, ist eine Klarheit erstellt. Mhm. Das Arbeiten daran, was ist eigentlich das Ergebnis und was macht den Unterschied zu vorher deutlich?
Möchte mal gerne so ein bisschen nach Perlen fischen in dem, was Sie so sagen und auch nochmal deutlich machen, was so dahinter steckt, was mir gerade eben aufgefallen ist. Also Sie sprechen bei dieser Erhebung offensichtlich mit jemandem, der in der Verwaltung arbeitet, mit dem, der diese Tätigkeit macht. Und fragen ihn solche Fragen nach Unterschieden. Und ich denke mir gerade, was kann der davon haben, dass er mit Ihnen redet? Und was mir gerade deutlich geworden ist, dem könnte aufgefallen sein, dass seine Arbeit einen gewissen Wert, einen Nutzen hat für seine Kunden. Nämlich indem er nicht nur denkt, okay, den Zettel habe ich jetzt ausgefüllt, der wandert von Stapel A zu Stapel B, sondern da haben Menschen was davon. Ich bewirke etwas mit meiner Arbeit. Das finde ich auch nochmal einen ganz schönen Effekt daran, ja, wenn man mit den Akteuren direkt zusammenarbeitet und solche geschickten Fragen stellt.
Es ist manchmal auch die Notwendigkeit, die Frage vorzulagern, wer eigentlich derjenige ist, der was davon hat.
Ja.
Also schauen Sie ins Gesundheitswesen, da haben Sie gleich so eine Palette mhm. von Kunden. Da haben Sie jemanden, der eine medizinische Leistung bekommt, also einen Patient, einen Klient. Da haben Sie jemanden, der Sie bezahlt, das ist jemand völlig anderes. Mhm. Und es kann auch sein, dass jemand, der Sie beauftragt, wieder ein Dritter ist.
Ja.
Und dann betrachten wir als Kunden noch Leute, die über die Güte unserer Arbeit entscheiden, also die uns sozusagen Daumen hoch oder Daumen runter geben, das könnten dann noch einmal andere sein. Mhm. Das sind so, sehe ich so die vier Hauptmerkmale von Kunden. Also beauftrage eine Leistung, ich entscheide darüber, ob sie gut oder schlecht ist, ich bekomme das Ergebnis der Leistung und ich bezahle die Leistung. Mhm. Und allein schon mal die Frage, wer ist das überhaupt? Kennt ihr den?
Ja.
Und auch meine Feststellung, dass es in vielen Organisationen die Beteiligten der Prozesse entweder nicht wissen oder nicht großartig interessiert, wer das ist.
Ja.
Und da entsteht schon ein Unterschied. Also da wirkt die Frage schon auf mehr als nur auf die Prozessmodellierung.
Ja.
Und für meine Trainings ist das eben wichtig, meine Klienten, meine Prozessmanager, die ich heranleiten möchte, dafür zu sensibilisieren, dass dieses Fragen nach dem Prozess viel wertvoller ist als das eigentliche Ergebnis, das nachher lesbare Prozessmodell oder das Dokument. Um es mit Eisenhower zu sagen, der sagte, dass Pläne vollkommen unnütz sind. Aber Planung ist notwendig. Und hier auch, das Prozessmodell ist gar nicht so wertvoll. Das Prozessmodellieren ist das eigentlich Wertvolle. Also der Prozess, dass wir da hinkommen.
Ja.
Und wenn wir das beachten, dann rückt auch die Bedeutung von syntaktischen Unterschieden zwischen einem nicht unterbrechenden, angehefteten Zwischenereignis und einem unterbrechenden, angehefteten Zwischenereignis oder was wir an Feinheiten der Prozessmodellierung in der BPMN haben, das rückt ein wenig in den Hintergrund.
Ja, wunderbar.
Und wenn ich diese Tiefe verstanden habe, dann macht es für mich meines Erachtens Sinn, dass ich mich auch mit den Feinheiten der Modellierung beschäftige, beziehungsweise entscheide, ob ich das tun will. Aber es wäre verkehrt, gleich auf zu viel Syntax zu schauen. Also gleich darauf zu schauen, dass die Syntax verstanden wird. Und manche Leute enttäusche ich dann auch damit, weil sie erwarten, dass sie tatsächlich firm werden in der BPMN-Syntax. Und das kann ich liefern. Ich bin wirklich in der Tiefe dieses Modells drin, aber ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass man damit ein Stück weit warten sollte.
Ja, Sie haben einfach durch diese Beraterausbildung, die Sie gemacht haben, jetzt nochmal das Bewusstsein dafür geschärft, dass dieser Erarbeitungsprozess ein Stückchen Entwicklung und Lernprozess im Unternehmen ist, den Sie unterstützen können. Und deshalb würde ich gerne wieder die Kurve zurückkriegen. Wir haben ja gefragt, wie genau machen Sie das und haben jetzt auch schon echte Perlen rausgefischt, schon allein durch die Frage, ja, was ist eigentlich der Unterschied und wer merkt den am Ende?
Ja, was ist der Unterschied und wer merkt es? Für wen ist es bedeutsam?
Ganz genau.
Und damit sind wir, ja, wenn wir Prozessmanagement Lehrbücher aufschlagen, lernen wir sowas über das berühmte SIPOC, Supplier Input Process Output Customer, was ja auch gesagt wird, was ist, wer kriegt was, wer liefert was für den Prozess, wer kriegt was, was ist Start, was ist Ende. Ja, im Grunde beschäftigen wir uns damit, aber ich stelle diese Frage eben mit einem anderen Klang, wenn ich danach frage, wer ist eigentlich euer Kunde? Wer erfüllt welche Kundenaspekte, um deutlich zu machen, wir haben vielleicht mehrere, die Kunden sind. Was bekommen sie? Woran merken die Kunden den Unterschied zwischen ihr habt noch nichts getan und ihr seid fertig? Und wir können dann auch die Frage stellen, woran merken denn die Kunden, ob ihr eine Arbeit gut gemacht habt?
Genau.
Also, was macht für den Kunden den Unterschied zwischen okay und gut? Mhm. Und was macht für den Kunden den Unterschied zwischen zufrieden und begeistert?
Ja.
Und damit sind wir im Kern der Wertschöpfungsanalyse. Mhm. Ja, also dann wissen wir, was schafft für das Unternehmen Wert. Im Sinne von, wir schaffen uns Marktvorteile. Mhm. Wir schaffen uns dann Marktvorteile, wenn es uns gelingt, Kunden zu begeistern mit unserer Leistung.
Mhm. Ja, ich denke jetzt gerade mal an einen ganz bestimmten Teil meiner Kunden. Es sind ja nicht alle nur im Qualitätsmanagement, denen man diese Art von Denke dann auch wahrscheinlich ohne Probleme ganz schnell nahebringen kann. Auch die Norm ist ja fokussiert auf Kundenzufriedenheit, am besten auch Begeisterung. Aber es gibt ja andere Fachkräfte, zum Beispiel Umweltschutzfachkräfte oder Arbeitssicherheitsfachkräfte oder Informationssicherheitsfachkräfte, die andere Ziele im Fokus haben. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, dass die mit Ihnen gemeinsam einen Prozess modellieren. Und deren Impulse werden ja ganz oft als Störfaktoren empfunden im Unternehmen. Das hält mich bei der Arbeit auf, das macht mich langsamer, dann bin ich nicht mehr so effektiv. Jetzt noch eine Brille aufzusetzen, nochmal andere Schuhe anzuziehen oder den Umweg gehen zu müssen, weil dieser eine Weg, der so schön kurz und pragmatisch ist, nicht sicher ist oder zu laut ist, was auch immer. Da gibt's ja, Menschen sind ja da sehr pragmatisch und wollen eigentlich im Sinne des Unternehmens agieren. Aber diese Fachkräfte haben jetzt das Problem, diese zusätzlichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen irgendwie in diesen Prozess einzuflechten. Kennen Sie solche Diskussionen?
Also Sie meinen die Fachkräfte für Spaßbremsen?
Ja, sozusagen. Fachkräfte für Spaßbremsen?
Ja, diese ganze Schutzarie von Umwelt, Sicherheit, Informationsschutz, die werden ja häufig einfach quasi als Spaßbremsen gesehen.
Ja, eben, genau.
Weil sie, und zwar ganz einfach, weil sie einen begrenzenden Faktor zur Sprache bringen. Mhm. Es ist ihre Aufgabe, in der Optimierungsaufgabe des Unternehmens die Begrenzungslinie deutlich zu machen. Mhm. Also das Unternehmen hat eine Aufgabe, Kundenzufriedenheit zu optimieren und ist dabei durch verschiedene Restriktionen begrenzt. Mhm. Die eine Restriktion ist Geld. Also wir können nicht unendlich viel Ressourcen reinpusten, mhm, um das Ergebnis zu erzielen. Und andere Restriktionen sind eben gesetzt durch Emissionen, durch Informationssicherheit, durch Datenschutz etc. pp. Mhm. Und prinzipiell ist es erstmal die Aufgabe des Unternehmens als Ganzes, im Rahmen dieser Grenzen eine Optimierung hinzukriegen. Mhm. Aber das Ziel ist nicht, die Informationssicherheit zu erhöhen. Das Ziel ist, weiterhin begeisterte Kunden zu haben. Mhm. Und es ist ein, wir können uns hier einfach auch nochmal das Verständnis von organisatorischer Arbeitsteilung und von Rollenteilung vor Augen führen. Wir würden als Unternehmen oder wir würden als Akteur, als Führungskraft, wären wir überfordert, alle diese Restriktionen in einer Person zum Ausgleich zu bringen. Diese Restriktionen widersprechen einander. Mhm. Also einerseits will ich eine höchstmögliche Kundenorientierung, ich will eine größtmögliche Bequemlichkeit für den Kunden in der Interaktion haben und andererseits muss ich aber darauf achten, dass ich dem Kunden nicht zu viele Daten abgreife, ohne ihn zu fragen. Mhm. Da habe ich ein Dilemma. Das sehen Sie jedes Mal, Sie wollen als Kunde nicht ständig diese Fragen der Webseite haben, Sie wollen eigentlich einfach jetzt die Leistung haben. Mhm. Und natürlich ist das ein Widerspruch und das Gleiche gilt, können wir übertragen auf Emissionen, auf CO2-Ausstoß, können wir übertragen auf Geldausstoß. Es sind immer Begrenzungen, die uns in ein Dilemma führen. Du kannst nicht beides gleichzeitig. Mhm. Du kannst nicht höhere Leistung für deinen Kunden und Geld sparen. Du kannst nicht bequeme Kommunikation mit dem Kunden und gleichzeitig den Datenschutz. Das geht nicht. Du musst immer irgendeine Balance finden.
Ja, das heißt, wenn Sie so gemischte Teams in Ihren Prozessworkshops haben, wo Sie Prozesse designen, dann ist das ein ganz wichtiger Impuls, den Sie geben, dass erstmal alle, die da sitzen, begreifen, alles geht nicht. Es gibt einfach Widersprüchlichkeiten, es gibt Dilemmata, über die wir uns hier in diesem Rahmen dann einigen müssen.
Richtig. Und es gibt verschiedene Optionen, mit Dilemmata umzugehen. Mhm. Also lösen kann sie keiner, das ist schon mal klar. Mhm. Und wer das verspricht, ist ein Scharlatan. Also eine Möglichkeit ist, hin und her zu oszillieren. Mhm. Das beobachten wir in einigen Unternehmen sozusagen. Wenn irgendwas passiert ist, sind wir ganz schnell enorm auf dieser Sicherheitskiste. Mhm. Die Zeit lässt das dann nach. Und dann gibt es einen ganz interessanten Kunden, den man haben will. Und dann geht man ganz schnell wieder auf die andere Seite und schwankt sozusagen wie eine Schaukel hin und her. Dieses Oszillieren, mal ist das eine wichtig, mal ist das andere wichtig. Ja. Das ist eine verbreitete und durchaus gangbarer Weg, mit einem Dilemma umzugehen. Mhm. Also auch das sollten wir nicht verteufeln, sondern es ist einfach auch eine Lösung, damit umzugehen. Mhm. Eine andere Lösung ist es, die Blickwinkel auf Rollen zu verteilen. Und jetzt jemandem die Rolle zu geben, deine Aufgabe ist es, dass dieser Blickwinkel Informationssicherheit hier im Unternehmen präsent ist. Mhm. Und deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Blickwinkel Kosten hier im Unternehmen präsent ist und dass der nicht übersehen wird. Und weil die ganzen Interessen einander gegenläufig sind und einmal ein bisschen auch miteinander kämpfen, ist es auch deine Aufgabe, deinen Blickwinkel mit Nachdruck durchzusetzen. Und wenn es zum Streit kommt, ist das ein guter Streit, mhm, und du hast die Aufgabe, das durchzusetzen. Mhm. Ich erinnere an eine Beschreibung von einem Unternehmer, der einen neuen Finanzmanager vorgestellt hat im Unternehmen. Und er hat gesagt, das ist ein sehr erfahrener Mensch. Ich habe ihn als ausgesprochen vertrauenswürdigen Kollegen kennengelernt. Spielt außerdem hervorragend Fußball. Aber hier hat er eine Rolle. Und hier ist die Rolle Wadenbeißer. Mhm. Ja, wenn Sie als Führungskräfte zu viel Ressourcen, Geld verbrauchen, Ihre Budgets überschreiten, dann ist es seine Aufgabe, Sie in die Waden zu beißen. Mhm. Und wenn Sie den Atem dieses Wadenbeißers im Nacken spüren, dann hat er seinen Job gut gemacht. Das ist seine Rolle.
Okay.
Und das ist nicht, dass er ein Korinthenkacker ist, sondern er ist als Person ganz anders. Mhm. Aber das ist hier seine Rolle, die er wahrnimmt. Und in der Diskussion, wenn wir da so eine Prozessaufnahme machen, achte ich dann schon darauf, habe ich die wichtigen Rollen des Unternehmens dabei? Mhm. Und spreche die Leute auch an und sage, aus ihrer Rolle heraus haben sie eine andere Sicht. Und welches sind die Dinge, die wir aus ihrer Sicht heraus berücksichtigen müssen? Und dann kann man schon in einer solchen Diskussion, in einer gemeinsamen Diskussion herausfinden und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass die Leute nicht den Spaß verderben wollen und auch nicht die Kundenzufriedenheit kaputt machen wollen und nicht das Unternehmen blockieren wollen, sondern dass sie eine notwendige Perspektive einbringen, die sonst leicht vergessen werden würde.
Ja, darf ich mal kurz nachfragen? Ich sehe jetzt gerade so einen Prozess vor mir. Also da geht es um ein gutes Produkt, eine gute Qualität. Die ganzen Kriterien sind klar, die Unterschiede auch im Hinblick auf den Kunden sind ausdiskutiert und dann kommt plötzlich der Umweltschützer und sagt, aber ihr müsst hier und da noch diese und jene Messung durchführen und dann geht die Diskussion mit den Qualitätern los. Das würde die Rezeptur verderben oder dann kommt nicht so eine gute Qualität raus oder was auch immer. Und Fachkräfte sind ja nun mal Fachkräfte. Die sehen ihre Disziplin, ihre Expertise, das, was sie gelernt haben. Die kennen das Gesetz von A bis Z. Die können sofort auf den entsprechenden Paragraphen verweisen. Das steht so im Gesetz. Das müssen wir so machen. Das sind ja dann die spannenden Diskussionen, wo ich mir in so einer Workshop-Situation auch vorstellen kann, dass das ganz, ganz schwer zu vermitteln ist. Und diese Fachkräfte werden ja auch daraufhin qualifiziert, diese Sachen sofort zu sehen, zu merken und dann Wadenbeißer zu werden. Aber halt ganz oft mit diesem Gedanken, entweder ganz oder gar nicht. Wie erleben Sie das in Ihren Workshops?
Also eine solche Konfrontation, die jetzt dahin kommt, dass am Ende eigentlich gar nichts geht, die habe ich so noch nicht erlebt. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass ihr als Prozessberater oder als Moderator, als Prozessmanager im Unternehmen genau dahin kommen, dass eigentlich gar nichts geht. Und dann sehe ich die Aufgabe darin, das Dilemma zu verdeutlichen. Also weg von den Personen und den Rollen zu gehen, zu sagen, der Herr Meier mit seinem ständigen Rumgereiter auf den Umweltschutz, der macht hier alles kaputt. Das ist so die Wahrnehmung, die dann leicht entsteht. Das ist der, wenn Sie mit den Einzelnen sprechen, häufig immer ziemlich negativ übereinander. Deswegen ist es immer wichtig, dass Sie alle in einem Raum sind und dass wir einfach feststellen, dieses Dilemma ist etwas, was wir alle gemeinsam erleben. Also es ist nicht so, dass die einen ein gutes Kundenprodukt wollen und die anderen wollen es verhindern, sondern wir gemeinsam wollen eine tolle Lösung erreichen, aber die widerstrebenden, von außen gegebenen Interessen führen jetzt dazu, dass wir uns blockieren. Mhm. So, wenn das erstmal als gemeinsame Herausforderung anerkannt ist, wir haben hier ein Dilemma, dann ist es möglich, danach gemeinsam zu suchen, wie wir es lösen können. Solange wir alle noch in der Konfrontationsstellung sind, die einen wollen das Gute und die andere wollen uns daran hindern, werden wir keine Lösung finden.
Ja, ja.
Und gerade da, wo also meines Erachtens, oder wie ich aus der Beraterausbildung gelernt habe, ist das Sichtbarmachen des Dilemmas eigentlich die größte Beraterleistung. Mhm. Mhm. Also dahin zu kommen, dass das, was wir jetzt als Konfrontationsstellung haben, ein aus der Sache erwachsenes Paradox ist. Du kannst nicht beides haben. Und das ist nicht so. Und das ist erstmal die Situation, von der wir ausgehen. Und dann ist es sinnvoll oder wichtig, erst einmal wirklich in diesem Hin und Her ein wenig zu pendeln. Sagen erstmal auf die eine Seite und sagen, warum brauchen wir das so sehr? Und dann wieder auf die andere. Warum brauchen wir das? Man kann ein bisschen zwischen diesen Positionen oszillieren, weil sie dann beide für die Gegenseite spürbar werden. Mhm. Und wenn man das ein paar Mal hin und her auch in der Diskussion gemacht hat, dann kann man durchaus mal danach fragen, ob es denn irgendwelche Aspekte gibt, wie wir beides erreichen können, wie wir das eine in dem anderen, also nach Kompromissen suchen oder feststellen, unter Umständen reden wir hier gar nicht über die Frage, die uns eigentlich interessiert, sondern wir beißen uns hier in einer Konfrontation fest und wir stellen fest, eigentlich geht es um eine ganz andere Frage. und das ist ja auch häufig so, dass diese Polarisierungen in den Diskussionen sehr häufig an den Randphänomenen des Problems entstehen. Mhm. Und gar nicht im Zentrum des Problems. Und dann wieder in den Zusammenhang zu rücken, was ist eigentlich der Zusammenhang, den wir beachten müssen?
Was könnte denn so ein Rand sein?
Wenn es um eine Softwareentwicklung geht, dann kann es, was weiß ich, dass wir diese Diskussion in einem Modul, wo wir über ein Modul dieser Software, über irgendeine Funktion sprechen, die Anmeldefunktion oder die Passwortvergabefunktion oder irgendeine, die immer am Rande der Sache steht, das eigentliche Thema, die Kaufabwicklung, haben wir aus dem Auge verloren. Dann müssen wir einfach feststellen, wir diskutieren jetzt nicht über den Kern der Problematik, sondern über einen Teilaspekt, um das dann wieder ins rechte Licht zu rücken und den Kontext der Diskussion wahrzunehmen. Aus der Tetralemma-Technik, das ist so dieser Beratungshintergrund, um ein Dilemma aufzulösen oder mit einem Dilemma umzugehen, zu sagen, wir sind eigentlich gar nicht in einem Dilemma im Sinne von entweder du hast Recht oder du hast Recht, entweder du oder ich, einer von beiden hat Recht, ja. Da kann man sich lange drin befestigen, dann sind wir sozusagen in einer festgefahrenen Situation, die wir nicht auflösen können. Mhm. Da ist es erstmal wichtig für uns als Moderatoren und als Prozessmanager, das zu sehen und so zu benennen und als gemeinsame Herausforderung darzustellen, um von diesem, ich will eigentlich das Gute, aber du störst mich dran, aufzulösen, zu sagen, das ist eine gemeinsame Herausforderung. Mhm. Dann ist die nächste Frage zu sagen, gibt es irgendwelche Aspekte, die wir sehen, wo wir beides gemeinsam angehen können? Also gibt es Kompromisslösungen? Mhm. Gibt es das Gute im Schlechten? Gibt es das eine tun, das andere nicht lassen? Gibt es Möglichkeiten, das zeitversetzt anzugehen. Also es gibt eine Fülle von logischen Fragemöglichkeiten danach, ob es irgendwo eine Option des Gemeinsamen gibt. Mhm. Und die vierte Option, die sehr häufig dann gewählt wird, es ist keins von beiden richtig, weil wir hier über was völlig anderes reden. Und dann ist dann sozusagen nochmal, sind wir hier überhaupt im richtigen Kontext? Also, oder haben wir den eigentlichen Kontext, um den es geht, verloren? Mhm. Und dann gilt für uns als Berater noch einmal, den Rahmen zu setzen und zu sagen, sind wir noch im Rahmen? Und diese Rahmensetzung kann ich angehen, indem ich die Diskussion nochmal zurückführe. Was war am Anfang der Diskussion? Eine solche Rahmensetzung kann ich durch eine Unterbrechung erreichen. Mhm. Kann einfach sagen, wir sind jetzt an der Stelle angekommen, wir machen jetzt eine Pause.
Ja.
Und dann kann ich nach einer Pause nochmal mit einem neuen Rahmen anfangen. Das nutze ich sehr gerne dann, um auch für mich selber nach Ansatzpunkten zu suchen, wie kann ich hier eine andere Rahmensetzung reinbringen. Dann bringe ich eine Pause ins Spiel, die mir die Gelegenheit gibt, nochmal in die Entfernung zu gehen und aus der Entfernung drauf zu sehen. Dann sieht man letztendlich, dass viele Diskussionen, die in der Konfrontation zwischen diesen Beauftragten lagen, dass der Kunde aus dem Auge verloren gegangen ist.
Ja, manchmal heizt sich die Situation ja auch so auf, weil es vielleicht auch altbekannte Konflikte sind. Dann ist eine Unterbrechung sicher immer eine sehr, sehr gute Strategie. Ja. Was jetzt gerade spannend war, war nochmal eins der sehr bekannten systemischen Tools zu hören, nämlich das Tetralemma von der Insa Sporrer und dem Matthias Wager von Kiewit, genau, so war der Name. Und das Tetralemma, das ist halt auch im Grunde eine Art Hilfsmittel oder Tool, das man in solchen Situationen anwenden kann, ja, einfach um von den altbekannten Positionen entweder oder mal runterzukommen. Da können wir ja kurz nochmal sagen, welche sind denn das? Wir haben jetzt keins von beiden gehabt.
Ja, also wie gesagt, sich eine Weile im Du oder Ich hat Recht aufzuhalten und es auch einfach erstmal auszukosten. Mhm. Also wirklich beide Positionen erleben und wahrnehmen und feststellen, beide Positionen stehen für gute Werte.
Ja, genau.
Das ist das Erste, einmal festzustellen, wir haben keine Konfrontation von Gut gegen Böse, sondern beide stehen eigentlich für gute Werte. Aber wir schaffen es nicht, beides gleichzeitig im gleichen Maße zu erreichen. Mhm. Wenn wir das geschafft haben, haben wir meines Erachtens die halbe Miete.
Ja, auf jeden Fall.
Hier hilft es, Perspektiven zu wechseln, also auch im räumlichen Sinne.
Ja.
Da wirklich einfach mal auf die eine Seite des Raumes, auf die andere Seite des Raumes zu gehen, mhm, und zu sagen, wie sieht das aus dieser Perspektive? Ja, also die Bewegung in den Raum zu bringen. Mhm. Das ist das eine. Da lohnt es, reinzugehen. Und dann, wenn ich das getan habe, wenn ich soweit bin zu sagen, wir sind ja eigentlich so, dass wir beide etwas Gutes wollen, wir es nur nicht beide gleichzeitig schaffen, dann ist die Frage danach zu stellen, welche Möglichkeiten gibt es denn in Teilaspekten vielleicht, das eine mit dem anderen zu verbinden? Mhm. Und räumliche Trennung wäre eine Möglichkeit. Wir machen das eine dort, das andere dort. Zeitliche Trennung, wir machen erst das eine, dann das andere und dann wieder das andere. Wir machen montags das so und dienstags machen wir es so. Nach solchen Möglichkeiten zu suchen, was gibt es an Gemeinsamen? Und hier stelle ich fest, dass meine Fragen und sozusagen dummen Vorschläge können wir nicht Montag so und Dienstag so machen, was natürlich nicht geht unter Umständen, aber es führt dann dazu, dass die Leute auf die Idee kommen, selber Vorschläge zu machen, wie beides gemeinsam geht. Und wenn der erste Vorschlag dazu auf dem Tisch ist, also der erste denkbare Vorschlag, mhm, und manchmal ist meine Position dazu einfach, Vorschläge zu machen, die vielleicht auch gar nicht möglich und denkbar, mhm, sind, aber es führt die Leute dazu, irgendwann einen denkbaren Vorschlag. Wenn der erste auf dem Tisch ist, kommt der zweite auf.
Ja, genau.
Und dann sind wir auf einmal dabei, dass wir gemeinsam danach suchen, wie es denn geht. Mhm. Und dann wäre die dritte Möglichkeit zu sagen, wenn das nicht weiterführt, liegt es sehr nahe, dass die Lösung vielleicht ganz woanders liegt. Also keines von beiden zu sagen, was ist, keiner von beiden hat recht, wir müssen eigentlich was ganz anderes machen. Mhm. Und dann gibt es die logisch ja sehr, sagen wir mal, alles andere als intuitive Lösung, keines von beiden und auch das nicht. Mhm. Sie sagen, denk einfach mal in einem völlig anderen Kontext.
Ja.
Bei mir in meiner Beratung merke ich fließen sozusagen diese keines von beiden und die fünfte Position, diese, und auch das alles nicht. Das fließt so ein bisschen ineinander. Es gelingt mir jetzt noch nicht, das so ingeniös zu inszenieren und hineinzubringen, wie das, wie man das bei Varga von Kibet sehen kann. Aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, dass man diese Differenzierung hat. Wichtig ist, dass wir dieses Instrument im Prozessmanagement zur Hand haben und in der Prozessanalyse nutzen, weil wir sonst zu schnell in Machtfragen kommen.
Ja.
Ich erinnere mich an einen IT-Leiter und Prozessmanager, der mein Auftraggeber in einem Auftrag war und der dann irgendwann auf eine solche Konfrontation hin im Sinne von, es gibt Leute, die immer mal wieder so kreative Wege finden, Dinge für ihren Kunden zu erledigen und sich nicht an die Prozesse halten. Und es gibt die Leute, die sagen, wir müssen den Prozess einhalten. Ist Klassiker im Prozess, ein Klassiker, wo es eben für uns erstmal wichtig ist, wir müssen die Werte erkennen, die dahinter stehen. Also wir müssen jeweils erkennen, dass der andere einen guten Wert verfolgt.
Ja.
Und dass der eine nicht der Korinthenkacker ist und der andere der Disziplinlose. Mhm. Und da erlebte ich dann eben, dass so ein Prozessmanager, IT-Leiter gesagt, ja, die werden sich noch umgucken. Die werden das noch erleben, wenn wir hier mal Prozesse eingeführt haben. Wo ich gedacht habe, wow. Mhm. Also das hat mich, das war ein Schlüssel. Und ich weiß, dass der Mann ein Jahr später nicht mehr in seiner Position war. Mhm. Und da merkte ich, diese Konfrontationssituation, diese Machtposition ist echt gefährlich. Und es gibt gute Beratungs- und Moderationstools, aus der Machtposition rauszugehen, mhm, und zunächst einmal zu versuchen, anders hinzugehen. Es mag sicherlich Situationen geben, wo man Macht braucht, aber die sind durchaus eingeschränkt.
Ja.
Und das Instrument ist für mich ja mittlerweile so weit eingewohnt, dass ich nun gar nicht mehr bewusst danach arbeite, sondern es einfach mache.
Und schon sind wir am Ende des ersten Teils meines Gesprächs mit Rainer Feldbrücke. Das Thema Prozessmanagement systemisch verstanden und angewendet, auch für Managementsysteme. Was waren meine Highlights? Dass es wirklich hilfreich ist, die Rollen als Rollen zu sehen, abgekoppelt von den Menschen mit ihren ganz speziellen Perspektiven und ja auch Aufträgen. Und einfach zu akzeptieren, dass es im Unternehmen diese unterschiedlichen Perspektiven gibt und dass daraus auch Widersprüche oder Dilemmata entstehen können und dass es ganz unterschiedliche Wege gibt, mit diesen Dilemmata umzugehen. Dass das Tetralemma da wohl möglich eine wunderbare Moderationshilfe sein kann. Und was mir auch klar geworden ist, dass die Moderation einer solchen gemeinsamen Prozessmodellierung gar nicht so ohne ist. Im zweiten Teil geht's dann weiter. Wir vertiefen nochmal den Umgang mit Widersprüchlichkeiten und Dilemmata. Sprechen auch nochmal über Führung, gerade im Kontext von Managementsystemen. Und erfahren natürlich auch noch etwas über das Buch, das der Rainer Feldbrücke geschrieben hat. Also bleib gespannt und lass es dir gut gehen bis dahin. Ciao, ciao.